Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Wenn ich damals aus meinem Kinderzimmerfenster geschaut habe, dann habe ich da unten einen Karnickelstall gesehen. Rechts neben unserem Grundstück etwa 50, 60 Boxen. Die gehörten meinem Nachbarn Horst Knispel. Horst Knispel, der hat dort Zwergkaninchen gezüchtet und die dann an Zoohandlungen verkauft. Mir hat er damals erzählt, dass er so besonders schöne Exemplare bekommt, weil er hin und wieder mal dafür sorgt, dass sich Geschwister miteinander paaren dürfen. Inzucht also. Ein paar sehr hübsche Exemplare kommen dabei raus, einige mit Behinderung, die hat er sich dann gekocht. Horst Knispel war ein super Nachbar, keine Frage, aber der Züchter in ihm, der war mir damals suspekt. Vielleicht müsste man den Züchter zuallererst fragen, welches Ziel, lieber Züchter, verfolgst du denn eigentlich und welche Mittel sind dir dazu recht? In unserer 100 heute zum Thema Zucht geht es um Rennbrieftaubenzüchter, die vor allen Dingen auf Performance und Preisgelder aus sind. Es geht um einen Kartoffelzüchter, der für Vielfalt kämpft. Und wir hören von einem ehemaligen NBA-Star, Yao Ming, von dem viele glauben, dass er von der chinesischen KP extra gezüchtet worden ist, um im Basketball alles abzuräumen, was geht. Und wir besuchen Rinder, deren Fleisch teurer ist als der aktuelle Silberpreis. Mein Name ist Stefan Beuting, schön, dass ihr dabei seid.
Die Radio Wissen.
Ob eine Brieftaube überhaupt eine Ahnung davon hat, dass sie 200.000 Euro wert ist. Ob eine Renntaube überhaupt merkt, wenn sie gekidnappt wird und mit ihr Lösegeld erpresst wird. Beides hat unser Autor Christian Rex nicht herausfinden können. Aber auch wenn er nicht in einen Taubenkopf reinschauen kann, so hat er doch ganz viel herausfinden können, was für ein verrückter Sport das ist und welche irren Summen da im Spiel sind. Und er hat jetzt eine Ahnung davon, wie so ein Brieftaubenzüchter tickt.
Fünf Menschen sind im Norden Taiwans festgenommen worden. Sie sollen Dutzende Renntauben entführt haben, um Lösegeld zu erpressen. Die Verdächtigen haben Fallen im Gebirge aufgestellt, die Tauben mit Fangnetzen abgefangen und für die Tiere Lösegeld verlangt.
So geht es in Taiwan durch die Nachrichten. Und ich denke mir, was für eine skurrile Geschichte. Ich rufe beim Taubenzüchterverband im Ruhrgebiet an, der mir Amadeus Tao als Interviewpartner empfiehlt. Tao ist Halbchinese, der als Broker Tauben nach Taiwan vermittelt und als Fernsehmoderator einer Sendung über Tauben in Taiwan bekannt geworden ist. Ich erreiche ihn auf seinem Handy. Er sagt, er möchte sich gerne mit mir verabreden, allerdings ist er ziemlich im Stress, denn er tourt mit einem Filmteam aus Taiwan durch Belgien, um dort die namhaftesten Züchter zu interviewen. Zwei Tage später laufe ich in den Garten eines schicken Einfamilienhauses außerhalb von Antwerpen, wo Tao gerade mit dem Mikro in der Hand vor der Kamera steht. Der Garten, das Haus und auch der Taubenschlag, der an den Garten angrenzt, gehören Chris Clairbaut. Clairbaut ist einer der bekanntesten Taubenzüchter in Belgien. Früher hat er als Bäcker gearbeitet, durch seine Taubenzucht ist er wohlhabend geworden. Amadeus Tao würde gerne ein paar von Clairbauts Tauben nach Taiwan oder China verkaufen und eine fette Provision als Broker kassieren. In einer Drehpause gehen wir zu dritt in den Schlag, in dem 400 Brieftauben leben. Der ist im Garten und sieht in etwa so aus wie ein Vogelkäfig im Zoo.
Man muss generell sagen, Brieftauben sind Reisetauben, das sind also keine Ziertauben. Das sind auch keine Tauben, die am Kölner Dom irgendwo auf dem Dach rumfliegen oder am Bahnhof. Diese Tauben sind Leistungstiere, die sind eigentlich, man bezeichnet sie als Athleten. Kann er einmal kurz ob den Hock die Tür aufmachen und...
Kein Problem.
Sitzt hier eine besonders gute Dolph, die...
Das Ding ist aber, für mich sehen die alle gleich aus.
Ja. Vielleicht. Also für Taubenzüchter sehen die Tauben nicht gleich aus. Sie sind also alle in der Lage, diese Tauben voneinander zu unterscheiden. Auch wenn sie jetzt blau sind oder gehämmert oder rot oder fahl. Also ein Taubenzüchter sieht sofort, welche Taube das ist. Die können ihnen meistens die Namen der Taube selbst sagen. Die können ihnen die Namen der Eltern und Großeltern sagen. Ja. So verrückt sind die Leute, weil für jede Taube gibt es eine Abstammung, also ein Pedigree.
Wir sind jetzt in so einem kleinen Häuschen, man nennt das Schlag.
Das ist der Taubenschlag, ja.
Viele kleine Käfige, da sitzen teilweise ganz gemütlich die Tauben drin, teilweise auch Küken.
Das sind sogenannte Zuchtzellen, die wir jetzt hier haben. Diese Zuchttauben hier haben jetzt junge Tauben sitzen und ziehen diese Jungtauben jetzt auf, bis sie soweit in der Lage sind, selber zu fressen und selber zu trinken. Und dann müssen die heranwachsen.
Amadeus Tao erklärt mir, dass in Taiwan nur junge Tauben in die Rennen geschickt werden, die zwischen 4 und 6 Monate alt sind.
In Taiwan, wenn die Saison vorbei ist als Jungtier, fliegen die nie wieder. Dann sind die wertlos. Ja, wertlos für Flüge.
Und gehen die dann ins Altersheim oder was?
Wenn sie einen tierfreundlichen Besitzer haben, kommen die in die Zucht. Und sonst werden die, wie der Taubenzüchter sagt, ausselektiert oder auch ausgemerzt. Und verlieren dann leider Gottes ihr Leben und dürfen nicht weiterleben. Ja?
Der Züchter Chris Klärbaut sieht für mich eigentlich nicht wie jemand aus, der seine Tauben ausselektiert. Er steht schüchtern, lächelnd neben dem permanent erzählenden Tao und mir und streichelt eine unscheinbare kleine Taube, die aber eine ganz besondere Taube ist. Denn sie hat das wichtigste Rennen in Belgien gewonnen und Tao würde sie gerne nach Taiwan vermitteln. Sie könnte dort zwar nicht mehr an Derbyrennen teilnehmen, weil sie schon zu alt ist, aber man könnte mit ihr potenzielle Sieger züchten. Tauben, die noch in dieser Saison bei Derbys in Taiwan fliegen sollen, werden verkauft, wenn sie noch keine 40 Tage alt sind, damit sie sich den neuen Heimatschlag in Fernost noch einprägen können.
Leute, die jetzt finanziell unabhängiger sind, wie der Herr Klärbaut, die müssen die eben nicht verkaufen. Ja? Ich meine, andere Züchter würden wahrscheinlich dann bei so einer Summe zwischen 50 oder 100.000 Euro schwach und würden sagen, komm, dafür verkaufen wir sie.
So viel kann eine einzige Taube einbringen?
Ja, diese Taube sicherlich ist zwischen 50 und 100.000 Euro einzuschätzen. So wie sich der Markt momentan entwickelt, kann es sogar sein, dass es einen Verrückten gibt, der dafür auch 150 oder vielleicht auch 200.000 Euro bietet.
Wahnsinn. Und was kann die dafür so gut? Schnell fliegen und ihren Weg möglichst genau und schnell finden?
Ja, ja. Dieser Taube wird natürlich jetzt Intelligenz nachgesagt. Und die brauchen natürlich eine gewisse Physik. Also diese Tauben sind dann ein Tick athletischer, die sind halt körperlich besser gebaut. Und das ist das Ziel jeden Züchters, diese Supertaube zu züchten. Das fängt hier an mit dem Flügel. Da gibt es, selbst allein über den Flügel gibt es 100 Theorien, alleine über die Augen gibt es 100 Theorien. Oder wie eine Taube halt eben aussehen muss und welche Taube was für ein Gleichgewicht haben muss, was für eine Muskulatur und so weiter. Brieftaubensport ist wirklich, wie wir oft sagen, ist fast eine Wissenschaft für sich.
Selbst wenn die Gene stimmen, müssen die Tauben auch trainiert werden. Dafür fährt Chris Klärbaut jeden Tag mit den Brieftauben, teilweise hunderte Kilometer weit weg, und lässt sie dann losfliegen. Wenn sie Tage später erschöpft wieder zu Hause ankommen, kümmert sich der Züchter intensiv um sie.
Sie sehen, wie sauber diese Tiere sind. Die werden jeden Tag gebadet. Die werden versorgt wie ein Spitzensportler mit Aminosäuren, mit Vitaminen, mit Mineralien, mit, sag mal, was gibst du denen alles?
Ich gebe die Käse,
die fressen Karotten, die kriegen Kräuter. Ja. Die werden wirklich versorgt wie Spitzensportler.
Wir gehen raus aus dem Schlag und setzen uns auf eine Bank im Garten. Amadeus Tao erzählt von den Rennen in Taiwan, an denen einige von Klärbauts Tauben oder deren Nachfahren einmal teilnehmen werden.
Es finden dort also sogenannte Derbys statt. Diese Derbys bestehen aus 5 Flügen, die mittlerweile übers Wasser veranstaltet werden. Das heißt, die Tauben werden aufgelassen, entweder in nördlicher Richtung von der Insel Taiwan oder halt eben in südlicher Richtung in diese sogenannten Taiwan Straits. Dort fliegen die Tauben bis zu 400 Kilometern, das heißt, der letzte Derbyflug ist 400 Kilometer vom Land entfernt. Und wenn diese Tauben also, ich sag mal, das schaffen, auf diesem letzten Derbyflug zur vorgesetzten Zeit zurückzukommen, können diese Tauben viel Geld gewinnen. Ja, das heißt, ein einzelner Züchter kann durchaus bis zu 2 Millionen Euro gewinnen.
Die Tauben werden in Käfige gesteckt, auf ein Containerschiff verladen und raus aufs Meer geschifft.
Dann werden also ca. 20.000 Tauben oft auf der See rausgelassen. Das ist ein Wahnsinnsspektakel. Wenn man das also noch nie gesehen hat, kann man sich das gar nicht vorstellen. Also der Himmel ist fast schwarz, wenn diese Tauben rauskommen. Und die Taube ist ja von Natur aus bestrebt, zurückzufliegen zu ihrem Heimatschlag.
Dass es kaum eine Taube überhaupt bis nach Taiwan zum Heimatschlag zurückschafft, das deutet Amadeus Tao höchstens an. Bei ihm klingt es einfach nur spektakulär, wie die Tauben rausgelassen werden, und ich stelle mir 20.000 Tauben vor, die ihren inneren Kompass einschalten und begeistert mit 120 Stundenkilometern um die Wette Richtung Heimatschlag fliegen. Später sehe ich ein Video der Tierschutzorganisation PETA USA. Da sieht die Sache ganz anders aus. Der Film zeigt, wie die Brieftauben auf hoher See auf dem Containerschiff aus den Käfigen gelassen werden und dann völlig orientierungslos um das Schiff herumfliegen, bis sie entkräftet ins Wasser fallen.
Experten bestätigen, dass es für Vögel unnatürlich und beängstigend ist, lange Distanzen zu fliegen, wenn sie kein Land sehen können.
Ganz egal, wie stark der Wind und der Regen waren, wir mussten die Vögel rauslassen.
Wenn es stürmisch ist und der Himmel bedeckt, gibt es keine Anhaltspunkte zur Navigation. Die Tauben fliegen verzweifelt um die Schiffe und versuchen, den richtigen Weg nach Hause zu finden.
Es hat buchstäblich Tauben geregnet. Die Meeresoberfläche war voller toter Tauben.
Der Film ist bei einer Undercover-Recherche entstanden. Er berichtet, dass jedes Jahr Millionen Tauben sterben und dass nur 1% der Tiere, die bei solchen Rennen eingesetzt werden, zurück zu ihrem Schlag finden. Das will mir nicht in den Kopf. Wie können die Züchter aus Taiwan auf der einen Seite bis zu 300.000 Euro für eine Taube ausgeben und sie dann andererseits einfach auf dem Meer krepieren lassen? Die Antwort bekomme ich von der PETA-Fachreferentin für Wildtiere, Vanessa Reitinger, die mir von einer schier unglaublichen Summe berichtet, die bei den Rennen gesetzt wird.
Geschätzte 2,5 Milliarden US-Dollar werden jährlich auf die grausamen und tödlichen Taubenrennen in Taiwan gewettet. Dabei handelt es sich um eine riesige Wettindustrie, die sogar so lukrativ ist, dass weitere kriminelle Aktivitäten angeregt werden, wie zum Beispiel, es werden Tauben entführt, es wird Lösegeld erpresst, es werden Drohungen ausgesprochen, Rennen werden manipuliert und Tauben werden sogar gedopt.
Wenn es also das 1% der 20.000 Tauben übers Meer geschafft hat, dann sind die Tiere noch nicht in Sicherheit. Denn jetzt kommen die Kidnapperbanden ins Spiel. Die warten in den Bergen Taiwans auf die Vögel. Sie stellen Bambusmasten auf, die bis zu 40 Meter hoch sind, und spannen auf 100 Metern Breite Fischernetze zwischen ihnen auf.
Diese Kidnapper wissen ganz genau, dass gewisse Schwärme durch gewisse Täler fliegen müssen. Und dann positionieren sich diese Leute, also dort in den Wäldern, dort in dem Dschungel, da positionieren die sich und dann schießen die mit Feuerwerkskörpern oder Leuchtkörpern über den Schwarm.
Die Tauben bekommen Angst, fliegen tiefer und geraten in die Netze.
Viele Tauben brechen sich schon da, wenn sie zu hart ranfliegen, das Genick. Die Tauben, die das überleben, die werden aus diesen Netzen geholt. Und jede Taube in Taiwan trägt auch einen Ring des Besitzers, wo die Telefonnummer drin steht. Dann wird der Besitzer kontaktiert. Wenn diese Taube jetzt zum Beispiel 4 Flüge hinterher absolviert hat, dann liegt natürlich eine Wahnsinnshoffnung auf dieser Taube. Diese Taube kann, wie gesagt, eventuell Millionen gewinnen. Also sind solche Tauben den Züchtern sehr viel wert. Deshalb werden auch die meisten Tauben abgefangen, desto weiter dieses Derby fortgeschritten ist.
Die Entführer rufen die Züchter an und erpressen sie.
Die wissen durch diesen Flügelstempel schon genau und auch durch die Telefonnummer, wo sich dieser Wert ungefähr dreht bei dieser Taube. Also werden da Erpressungssummen zwischen, ich sag mal, 500 Euro und bis zu 10.000 Euro gefragt.
Das Lösegeld soll oft schon eine Stunde später übergeben oder auf ein anonymes Konto überwiesen werden. Das klingt so verrückt wie die Tatsache an sich, dass Rennbrieftauben gekidnappt werden. Aber dass überhaupt so viele Tiere sterben müssen, nur damit Menschen ihre Wettleidenschaft ausleben können, das macht mich traurig. Und irgendwie werde ich bei der ganzen Geschichte das Gefühl auch nicht los, dass hier jeder mit jedem unter einer Decke steckt.
Und es gibt Fälle in Taiwan, wo gemunkelt wird, dass Leute ein Rennen gewonnen haben, weil die Kidnapper diese Tauben mit dem Auto oder mit dem Schnellzug vorbeigebracht haben. Ja, und dann im Grunde genommen bei schlechtem Wetter noch vor den anderen Tauben angekommen sind.
Yao Ming, ne, sagt euch das was? Yao Ming, Also unter Basketballfans ist Yao Ming auf jeden Fall ein großer Begriff. Center bei den Houston Rockets, 9 Jahre lang, von 2002 bis 2011. Und in China ist Yao Ming ein Idol. Yao, der Stolz der Nation, der ist bescheiden, ist intelligent, ist der mit Abstand populärste Sportler. Yao Ming ist in vielen Dingen einzigartig. Er ist 2,29 Meter groß, das ist sogar für NBA-Verhältnisse viel. Und er war der erste NBA-Spieler, der direkt gezogen wurde, ohne vorher im College Basketball gespielt zu haben. Es sieht also ganz so aus, als ob China diesen Erfolg im Basketball gesucht hat und als ob da, naja, so ein Plan aufgegangen ist. China wollte Erfolg im Basketball und Yao, der hat geliefert. Shitao Li, der ist bei mir zu Gast. Shitao, du bist in China geboren und lebst seit einigen Jahren in Bonn in Deutschland und arbeitest hier für die Deutsche Welle in der China-Redaktion. Und du hast Yao Ming selbst gesehen.
Ja, noch sogar mehrmals. Ja, damals habe ich in China, als ich noch in China war, habe ich bei einem TV-Sender gearbeitet für 4 Jahre lang. Wir haben auch über Yao Ming berichtet natürlich. Der war damals schon sehr, sehr bekannt. Und ich habe Yao Ming mehrmals gesehen und auch ein paar Mal interviewt. Und man muss sagen, auch den Typ zu interviewen, auch nicht so eine leichte Arbeit, weil der ist 2,29 Meter groß. Um ihn zu interviewen, ist das eine große Herausforderung. Nicht nur für mich, auch für unsere Kameramann.
Wie habt ihr das gemacht?
Ja, stell mal vor, der Typ stand da und dann muss man wirklich Kopf nach oben schauen, um ihn zu sehen. Und dann, um ein TV-Interview zu machen, da muss er sehr, sehr tief hinsitzen.
Ja.
Aber der macht das so gerne. Ja. Der ist auch sehr so ein sympathischer Typ. Der ist auch sehr höflich.
Was ist an ihm so sympathisch?
Der ist bodenständig, der ist bescheiden. Der war damals natürlich nicht so populär wie jetzt oder nicht so bekannt, nicht so gut. Aber der war schon ziemlich bekannt in Shanghai, in dieser Stadt. Der ist schon ein Superstar für Schach, die Verein, für die Verein gespielt hat. Und dann aber, der war damals auch jung, ja? Gerade 20 Jahre alt. Der lacht sehr viel. Der zeigt immer seine schöne Seite, nicht nur vor den Medien, auch hinter den Kulissen. Der grüßt Menschen auch sehr oft. Hallo, ja, wie geht's dir?
Blablabla. Also er ist ein nahbarer Typ, er hat keine Allüren und sowas.
Nee.
Wie ist er denn eigentlich zu dem geworden, was er heute ist? Also wann fing das bei Yao und dem Basketball an?
Ich glaube, fing ganz, ganz früh an, als er noch ein ganz kleines Kind war. Seine Eltern sind beide Basketballspieler. Und die Mutter ist viel mehr bekannter als sein Vater natürlich. Die Mutter hat für Nationalmannschaft gespielt, sogar Kapitän bei der Mannschaft. Und der Vater hat nur für Shanghai, ja, mit Anführungszeichen, ja, nur für Shanghai gespielt.
Er ist der Sohn zweier Basketballer,
richtig,
die aber relativ gut und hoch gespielt haben.
Genau,
und
genau so ist es.
Er kommt auf die Welt und jetzt sieht man direkt, oh, der wird aber groß.
Ja, der ist aber groß. Der wiegt damals 5 Kilo. Das ist wahnsinnig groß,
ja,
wahnsinnig schwer und dann fast zweimal oder doppelt so groß als ein durchschnittliches Kind. Und dann hat man natürlich von Anfang an bemerkt, ja, der Typ wäre groß. Aber bin mich nicht ganz sicher, ob man damals schon bemerkt, so ein NBA-Star daraus geworden ist. Ich glaube, mit dem Basketball angefangen hat er um ganz, ganz junge Zeit, 4, 3 Jahre alt, aber hat er richtig angefangen, ich glaube, um 10. Ja, und das hat auch mit dieser chinesischen Elternmentalität zu tun, weil, wie gesagt, die beiden Eltern sind Sportler. Hm. Aber als Sportler damals in China, erstens verdient man nicht so viel Geld wie jetzt. Zweitens sind die auch nicht so bekannt. Zum Beispiel, ich habe den Namen von seiner Mama noch nie gehört, obwohl sie hat jahrelang für die Nationalmannschaft gespielt, sogar als Kapitän.
Gehen wir nochmal auf Yao Mings frühe Jugend zurück.
Ja.
Du sagst, er fing dann mit 10 Jahren an, Basketball zu spielen. Und ich habe gehört, dass er mit 18 Jahren erst richtig Spaß am Basketball hatte. Das heißt, vorher hat er Basketball gespielt, obwohl er überhaupt gar keine Lust dazu hatte?
Ja, er hatte weniger Lust zumindest, ja, weil man kann damit weniger Geld verdienen. Und dann hat er damals, er ist Jahrgang 1980. Hm. Und dann die chinesische TV-Sender hat erst seit 93 oder 96, um diese NBA-Live-Übertragung in China zu zeigen. Das heißt, als Yao Ming noch ganz, ganz jung war, hatte er gar keine Chance, diese wunderbare Welt vom NBA zu erfahren. Er wusste gar nichts. Und dann 96, ich glaube, das war kein Zufall, dass genau um diese Zeit hat Yao Ming die Interesse oder das Lust auf Basketball entwickelt.
Hm.
Ja, das hat sehr, sehr viel mit NBA auch zu tun.
In dem ersten Teil war das dann aber wohl sowas wie Zucht und Ordnung, was ihn dazu verleitet hat, dann doch Basketball zu spielen, obwohl er gar nicht so viel Lust hatte. Wer hat ihn denn dahin gedrückt?
Ich glaube, gedrückt vielleicht nicht unbedingt von Eltern, weil die Eltern, wie gesagt, die haben Erfahrung. Die wissen, dieser Beruf ist einerseits nicht so leicht, zweitens verdient nicht viel Geld, aber der Körpergroß ist halt da, ja. Und mit dieser Körpergroß muss man unbedingt etwas machen.
Ja.
Und ich glaube, es gibt auch durchaus Druck, sag ich mal so, von den Administration, von den Sportadministration in Shanghai, die sagen, okay, wir haben einen Sohn von 2 Basketballer, der sehr groß ist und wird auch immer größer. Warum machen wir nicht irgendwas draus? Und der hat auch schon, ich glaube, mit 15 Jahren Profi-Basketball gespielt. Das ist auch eine Ausnahme.
Ist das eine grundsätzlich chinesische Haltung? Ich weiß jetzt nicht, ob hier jemand sagen würde, gut, ich bin groß, ich habe Talent, aber wenn jetzt dann die Kommunalverwaltung sagen würde, du solltest jetzt mal Basketball spielen oder irgendwie die CDU, dann würden ja doch hier viele Leute sagen, nö, das ist doch meine Lebensentscheidung, das ist doch mein Leben. Er hat sich da aber reingefügt. Ist das was typisch Chinesisches oder ist das was typisch Yao Minghaftes?
Ich würde sagen, das ist eher typisch Chinesisch, weil in China ist es insbesondere während dieser 80er Jahre, ja, das ist alles eigentlich noch in einer Übergangsphase von einer, so einer, sag ich mal, sowjetischen System zu einem mehr öffnen System oder liberalen System. Deswegen hat eine Kommune, ein Politiker oder was immer, die haben viel mehr im Einfluss als jetzt. Und die können natürlich nicht für Yao Ming entscheiden. Die können nicht Yao Ming bezwungen, das zu machen. Aber nur ein Anzeichen, nur einen Push. Sagen, okay, Typ, mach das vielleicht auch nicht nur für dich, auch für unsere Gesellschaft, für unsere Stadt oder was immer. Und dann dieser Einfluss hat natürlich in der ganzen Werdegang von Yao Ming auch eine Rolle gespielt. Aber ich würde auch nicht zu weit gehen zu sagen, okay, die haben für Yao Ming entschieden, die haben Yao Ming in diese Richtung gezwungen. Hm. So weit ist es auch nicht.
Also sagen wir mal, ein leichtes Pushen, kein Zwingen. Als er dann in die USA kam, war er auf einmal so etwas wie ein Botschafter,
ja,
und eine Projektionsfläche für ganz, ja, viele Leute, für Sponsoren in den USA und für die Chinesen, die endlich sagten, wow, der Mann macht da wie viele Punkte im Schnitt pro Spiel, mhm, und The Great Wall of China,
ja, genau,
ist sein Spitzname, Yao, ja, The Great, richtig, Wall of China Ming.
Ja.
Beschreib doch mal bitte diesen Status, diesen Erfolg, den er da gerade dann in diesem Moment hatte.
Ich glaube, zweierlei Aspekt muss man betrachten. Einmal diese politische Bedeutung für China. China hatte einen Yao Ming als eine Botschaft von China in den USA zu zeigen, eine weltoffene China, eine freundliche China, eine andere China, wie man früher vielleicht vorgenommen hat. Und dann für Nike oder alle anderen Sponsoren, die haben eine chinesische Gesicht, um ihre eigenen Produkte in China zu betreiben. Das, ja, sind zwei Richtungen, das ist.
Interessant, wenn du Gesicht sagst, jetzt muss ich sofort an dieses Internet-Meme denken. Yao Ming, Bitch, Face. Also Face, Bitch, Please. So, ja, heißt das dann immer. Und dann kann er, also er hat eher so ein ganz...
Mimik, ja.
Ja, so eine Mimik. Ne, da guckt er so ganz zusammengepresst, lächelt so ein bisschen.
Ja.
Und da gibt es T-Shirts von und da gibt es Bilder von. Siehst du die manchmal auch in China, dass, ja, Leute damit rumlaufen?
Das sieht man sogar heutzutage immer noch.
Hm.
Ja, weil Yao Ming ist bekannt für diese ganze, sag ich mal, komische Mimik, aber freundlicher,
sehr freundlich,
und sympathisch,
sehr liebevoll.
Ja, ja, eben.
No.
Ja, Yao Ming ist dafür bekannt.
Es gibt eine Geschichte. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass er von den Umständen, die es da damals gab, dazu verleitet worden ist und auch ein bisschen gepusht worden ist, Basketball zu spielen. Es gibt da eine Sache, die geht noch etwas weiter. Das ist ein Gerücht und das bezieht sich darauf, dass der Umstand, dass Yao Ming überhaupt lebt, dass der auch schon einem größeren Plan folgt. Was wird ihm da unterstellt?
Ihm wurde da unterstellt, dass er ein Produkt ist. Geplant sogar. Diese Ehe von seinem Eltern ist eine geplante Ehe. Das heißt, man hat schon Anfang an diese Idee, okay, wir haben 2 gute Basketballsportler und die sind beide groß. Von der Eltern hier auch ziemlich auf dem gleichen Niveau. Die sind beide Single, dann machen wir das zusammen. Dann produzieren wir einen großen Typ, ein großes Kind. Und dann hoffen wir darauf, dass der irgendwann ein wunderbarer Basketballspieler
wird. Wir züchten uns unseren NBA-Profi.
Genau, sozusagen. Es gibt auch ein bisschen Logik, ja, weil man denkt, wieso die beiden ausgerechnet 2 Basketballspieler, deswegen wurde Jaume auch wirklich tausendmal darüber gefragt.
Und was hat er gesagt?
Hat er immer gesagt, nein, das ist ein Gerücht, das stimmt nicht.
Und seine Eltern?
Seine Eltern hatten natürlich auch gesagt, nee, unsere Ehe ist einfach eine Sache von der Natur. Wir haben nichts geplant. Wir haben auch keinen Druck von den Behörden oder von der Administration bekommen.
Findest du das glaubhaft?
Ich glaube, das ist glaubhaft. Wieso soll man ausgerechnet eine Basketballspieler erzeugen? Diese Idee klingt aus ersten Augenblick interessant, aber andererseits denkt man erstens, wieso Basketball? Weil Basketball in China spielt auch eine kleine Rolle, ja. Und wenn man so einen Plan hätte, dann hätte vielleicht für andere Sportart entschieden. Und zweitens, Körpergröße spielt auch für alles. Und allein Größe zu sein, muss nicht unbedingt bedeuten, dass er auch ein großartiger Sportler oder Basketballsportler ist.
Wir haben aber gerade darüber gesprochen, dass Erfolg in so einem System dann schon sehr wichtig ist und dass man bereit ist, viel zu opfern oder einen hohen Preis zu bezahlen für so einen Erfolg.
Ja.
Und vielleicht kommt das daher, dass man denkt, ja, die gehen fast jeden Weg, um Erfolg zu haben. Warum dann nicht auch so eine langfristige Überlegung, ich führe die zusammen? Also hat das vielleicht auch was mit der Annahme zu tun, dass eben Chinas Partei, kommunistischer Partei, alles tun würde, um das hinzukriegen, was sie wollen.
Das hat natürlich eine Rolle gespielt. Deswegen in China besonders solche Gerüchte oder diese Verschwörungstheorie sehr, sehr beliebt. Natürlich in China würde die Regierung jeden Preis zahlen für eine Medaille. Das hat man auch bei London Olympiade gesehen, bei Peking 2008 gesehen. Und dieses zentralisierte Sportsystem in China ist auch sehr bekannt. Hat einen schlechten Ruf, muss man sagen. Weil nach dieser ganze Planung würde Kinder, sehr, sehr kleine Kinder, schon als Profisportler trainiert. Und das geht besonders für die Sportarten, die China große Chancen hat bei Olympiade. Zum Beispiel Turnsport, ja, oder Wasserspringen. Aber beim Basketball eher wenig, weil da hat man sowieso keine Chance, irgendwie in Olympiade irgendwas zu machen zum Beispiel.
Shitao Li war das, über den Ex-NBA-Profi Yao Ming und über das Gerücht, dass er extra für diesen Erfolg gezüchtet worden sei. Wolfgang Schiller, du bist bei mir im Studio. Wie sind wir auf das Thema Zucht gekommen?
Wie wir eigentlich immer so auf diese Themen kommen. Wir haben uns Geschichten erzählt, unter anderem die Geschichte von den Rennbrieftauben von Christian Rex. Und eine Geschichte, die leider jetzt gar nicht in der Sendung ist, nämlich von einem Dressurreitpferd, was gezüchtet werden sollte für die Tochter einer Familie, damals so knapp über 10 Jahre alt. Und so ein Dressurreitpferd, das braucht ja, bis es trainiert ist und ausgewachsen ist und dann an Wettbewerben teilnimmt. Da hatte die Familie die Idee, wir züchten jetzt ein Dressurreitpferd. Sie hatten eine Stute im Stall und haben dafür teuer Samen gekauft von einem Zuchthengst. Und der Zuchtversuch ist schiefgegangen, also das hat nicht geklappt. Und das war so teuer, dass sie es einfach nur einmal versucht haben. Und dann haben sie sich also dafür entschieden, dass wir das nicht mehr machen. Wir hätten die Geschichte gerne erzählt. Leider ist die Frau nach wie vor so traumatisiert von diesem missglückten Zuchterfolg, dass sie die Geschichte nicht im Radio erzählen wollte.
Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie es bei der Zucht nicht klappen kann und was da eigentlich alles für Erwartungen und Hoffnungen dranhängen. Sag mal, was ist das Spezielle oder Interessante an dem Thema Zucht, was uns jetzt wirklich daran interessiert? Was ist das Wesen davon?
Na, es ist jetzt es hat immer so was mit Kontrolle über die Natur zu tun. Also die Natur ist ja eigentlich etwas sehr Chaotisches und die macht, was sie will, aber in dem Fall gelingt es uns Menschen halt doch, sie so hinzubiegen, dass sie ein bisschen schöner, besser, optimaler ist für uns, als sie eigentlich wachsen würde, wenn sie einfach so entstehen würde, wie das eben sonst den Lauf der Dinge nehmen würde.
Also es geht eigentlich nur mit der Natur, aber in manchen Enden von irgendwelchen Züchtungsideen steht etwas fast wieder Natürliches.
Man biegt sie sich zurecht. Also schon mit den Möglichkeiten der Natur, aber eben man optimiert und man betreibt manchmal eben auch Inzucht, wie dein Kaninchen züchtender Nachbar. Man kreuzt eben Tiere so, dass sie gewisse Eigenschaften hervorbringen. Manchmal macht man das auch so in einer Art und Weise, dass das für die Tiere, die dann entstehen, qualvoll ist. Es gibt ja also Hunderassen, die Merkmale haben, die sie schlecht schnaufen lassen oder die
diese Qualzucht,
wo sie ständig Tränen in den Augen haben und so weiter. Das ist inzwischen ja verboten. Aber also man kann da auch ziemlich perverse Dinge mit der Zucht machen. Ja.
Die sind bei uns heute nicht drin. Dafür haben wir Kartoffeln, Basketballer, Rennbrieftauben und sehr, sehr teure Rinder. Auch wer es sonst nicht so mit Kartoffelzüchtungen und Sorten hat, Linda kennt fast jeder. Das ist die Kartoffel, die damals weg sollte, weil sie der Besitzer der Zuchtrechte, die Firma Europlant, weil diese Firma Linda vor gut 10 Jahren einfach weghaben wollte. Da waren Neuzüchtungen und Linda, die war die Konkurrenz sozusagen auf dem eigenen Acker. Aber die Deutschen, die hatten sich auf diese besondere Züchtung, auf diese Linda eingeschossen. Linda sollte bleiben. Die Firma Europlant, der Sorteninhaber, wollte das nicht. Aber Linda hatte eine sehr starke Lobby. Und jetzt, 10 Jahre später, liegt sie hier auf einem kleinen Teller bei mir im Studio und ich kann reinbeißen und ich schmecke so diesen unheimlich kräftig süßen, gelbfleischigen, leckeren Kartoffelgeschmack. Und das alles, das gäbe es nicht ohne Carsten Ellenberg, mit dem ich verbunden bin. Carsten, sag mal, was magst du denn eigentlich an der Linda am liebsten?
Vom Geschmack her hat sie so ein cremig-butteriges Aroma. Das ist einfach lecker. Auch erkaltet, wenn man sie später als Kartoffelsalat noch mal essen möchte. Sie ist einfach klasse und das ganze Jahr lang kann man sie essen. Und gleichzeitig als Bauer kann ich sie das ganze Jahr lang verkaufen und das passt einfach.
Warum muss man dann überhaupt um so eine Kartoffel kämpfen?
Ja, Kartoffelsorten sind ja gelistet, zum Beispiel beim Bundessortenamt und dürfen dann als Pflanzkartoffel verkauft werden. Und wenn sie als Pflanzkartoffel verkauft werden, dann können sie Bauern und Gärtner einkaufen und anbauen. Man kann sie aber auch als Speisekartoffel natürlich anbauen, aber dann hat man vielleicht nicht ganz so viel Erfolg, denn Pflanzkartoffeln sind getestet, dass sie auch nicht irgendwie schlecht wachsen. Also wenn sie nicht gelistet ist, darf ich sie auch nicht als Pflanzkartoffel verkaufen. Und diese Listung war von Europlant bis 2004 noch intakt. Sie haben das also beim Bundessortenamt gelistet gelassen und 2004 war Linda dann auch noch eine Premiumsorte. Jeder sollte sie kaufen, aber dann auf einmal nicht mehr, sie taucht nichts mehr, neue Sorten wären besser. Gut, neue Sorten sind bestimmt auch gut, aber wir lassen uns dann selbst überzeugen, am Anbau als Bauer oder auch der Verbraucher möchte ja selber bestimmen. Und Gespräche mit der Firma Europlant führten nicht dazu, dass sie gesagt haben, wir lassen sie gelistet beim Bundessortenamt, sondern sie haben sie da gelöscht praktisch.
Jetzt ist das ja eine Kartoffel unter vielen. Warum hast du dich so sehr für diese Linda eingesetzt?
Ja, einmal, weil ich sie selber sehr gerne esse. Und ich kann sie als Händler, als Bauer ja auch gut verkaufen, weil viele Verbraucher sie auch gerne essen. Wir können sie gut anbauen, sie lässt sich gut lagern, das stimmt eigentlich alles. Warum soll ich diese gut schmeckende, gesunde, gut verkaufbare Kartoffelsorte nicht anbauen dürfen? Der Markt soll doch entscheiden. Ich prüfe auch gerne neue Sorten, aber ich möchte sie weiter anbauen. Und das haben wir uns gesagt, dann haben wir praktisch einen Rettet-Linda-Freundeskreis gegründet mit Umwelt- und Verbrauchergruppen und der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und gesagt, das kann ja nicht angehen, dass praktisch Saatgutkonzerne bestimmen, was wir anbauen oder was wir essen sollen. Und da haben wir uns halt gewehrt und haben versucht, da etwas zu gestalten. Und das hat einen langen Weg gedauert. Wir haben lange um Linda kämpfen müssen.
Ihr habt einen Umweg über Großbritannien gemacht, richtig?
Ja, es war auch so, dass wir natürlich beim Bundessortenamt über eine Neu- oder Wiederzulassung gekämpft haben. Das war da leider nicht so einfach, weil wir sie praktisch neu anmelden mussten. Und dann standen im Verhältnis neuere Sorten, die resistenter waren vielleicht, aber vielleicht nicht so gut schmeckten. Ja, und dann haben wir halt gesagt, wenn das beim Bundessortenamt nicht so gut klappt, vielleicht alternativ in einem anderen europäischen Land, einem EU-Land. Und da hatte ich gute Kontakte zu Schottland, Großbritannien. Und dann haben wir sie in Großbritannien auch angemeldet. Und 2009, nach 2-jähriger intensiver Prüfung, bekamen wir dann eine Neuzulassung der Sorte Linda und auch 2010 beim Bundessortenamt folglich. Und wir konnten Linda danach wieder richtig als Pflanzgut verkaufen. Das ist also die Basis, wenn man richtig groß ins Geschäft kommen will. Und das war dann wieder legitim und Linda war gerettet.
Du hast eben damals für die Linda gekämpft. Der Spiegel hat geschrieben, du bist der Kartoffelkrieger. Du hast gerade schon gesagt, Kämpfer findest du besser. Wir haben jetzt gerade schon über die Linda gesprochen, aber dein Kartoffelgeschäftsmodell, das ist ja noch viel umfangreicher. Erzähl doch mal kurz, was machst du?
Ja, wir haben schon ewig immer Kartoffeln angebaut, aber Anfang der 1990er Jahre angefangen, auch andere Sorten mal zusammenzusuchen. Aus Genbanken Deutschland, Edinburgh, also Schottland oder auch in Peru, in Lima und suchen verschiedene Sorten zusammen und testen sie und waren begeistert, wie vielfältig sie doch auch sind. Sie haben also eine verschiedene Farbe, Schalen oder Fleischfarbe, verschiedene Formen, länglich, knubbelig oder auch rund.
Und ich habe hier zum Beispiel den rosa Tannenzapfen auch noch vor mir liegen. Ja. Das ist so eine, sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Tier. Und rosa ist die jetzt nicht. Aber auch die hat wieder einen ganz einzigartigen Geschmack. Hm. Ziemlich fest, ziemlich so ein bisschen gummig, aber ganz interessant, ziemlich fruchtig.
Ja, genau. Sie hat ein recht speckigen, fruchtiges Aroma. Sie stammt aus Schottland wahrscheinlich, aus Großbritannien von 1850, eine sehr alte Landsorte. Aber Geschichten sagen, dass sie vielleicht sogar aus Deutschland stammen könnte. Also genaueres kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen. Es ist eine Fingerlingsorte, sagen wir einfach so. Ist sehr knubbelig, tiefe Augen, ja, lang wie ein Finger manchmal, auch länger, größer, ein bisschen angewachsene Knollen noch auch. Es ist eine wilde Form, einer der ersten Züchtungen von Kartoffeln wahrscheinlich. Und sie hat das besondere Aroma und das ist das Leckere daran.
Wie kann das denn sein, dass ich in den Supermarkt gehe und da so eine ganz andere Philosophie herrscht, nämlich dass ich vielleicht 7 Kartoffelsorten habe, ein paar mehlig, ein paar festkochend, aber im Prinzip alle fast, na, ich würde mal sagen, so auf der Stelle treten. Und du gehst in diese Vielfalt rein und hast Sorten von allen möglichen Formen, von unglaublicher Geschmacksvariation. Warum hast du da so eine andere Philosophie als die Supermärkte und die großen Saatgutkonzerne?
Sie handeln die Kartoffeln mehr als Rohstoff. Da soll sie mehr fest oder mehlig kochend sein. Und es ist vielleicht nicht unbedingt das Ziel, gewisse Partien, die nur in kleiner Stückzahl vorhanden sind, ihren ganzen Supermarktketten anzubieten, dann sind sie am nächsten Tag schon wieder ausverkauft, sondern dann lieber halt eine Rohstoffkette von einer Sorte langfristig möglichst preiswert anbieten zu können. Wenn Sie in Wochenmärkten sehen, kleinen Läden, da sehen Sie schon manchmal mehr Vielfalt und es muss vielleicht wieder mehr entwickelt werden, dass also ein gewisser Vielfaltmarkt dann letztendlich auch mehr Geschäft wieder ermöglicht.
Spürst du denn da eine Entwicklung, dass der Trend in die Richtung geht?
Ja, es geht langsam. Also wir haben ja auch Naturkost-Großhändler, mit denen wir arbeiten und die praktisch auch andere Bioläden dann unsere Kartoffeln mit anbieten. Das funktioniert schon sehr gut. Es geht langsam. Und nicht jeder mag zum Beispiel eine blaufleischige, unsere Violetta, oder eine rotfleischige, rote Emily. Aber wenn man sie dann doch mal probiert hat und merkt, sie schmecken auch wie Kartoffeln, nur etwas kräftiger, die Violetta, oder auch lieblich, dann kann man sagen, Mensch, das Auge isst ja auch mit, wenn man zum Beispiel einen bunten Kartoffelsalat draus schneidet. Und ja, das ist einfach noch gesünder, wie Kartoffeln auch schon gesund sind. Und es ist ein Erlebnis und den Kunden gefällt es dann, wenn sie die Erfahrung gemacht haben. Und dann können wir mehr Geschäfte draus machen.
Mir scheint, das ist so zweiteilig. So, zum einen begeisterst du dich daran, dass da viele Sorten sind, also dass Fingerlinge und dicke Knubbelige gibt und dass es blaue und violette und gelbe gibt. Zum anderen scheint mir das, dass es da auch fast um so etwas wie ein Erbe geht. Das Erbe der Kartoffelvielfalt bewahren. Welche Rolle spielt das für dich?
Ja, ich denke, diese Vielfalt ist ja in Vergessenheit geraten. Wir haben es, Genbanken ist es ja schon ewig vorhanden, aber es ist in der Öffentlichkeit auch unter Landwirten oft in Vergessenheit geraten. Wir haben es wieder mit entdeckt, auch mit anderen Landwirten und Freunden zusammen. Und das macht einfach Spaß, diese Erfahrung auch zu haben. Und ich denke, dieses ist ja auch wichtig, diese Möglichkeit anderen zu geben, andere Sorten anbauen zu können, andere Sorten essen zu dürfen. Und da es andere nicht machen, dann machen wir es einfach. Und ja, wir werden bestätigt, dass wir sie auch gut verkaufen können. Nur man muss sie auch bewahren, man muss sich darum kümmern. Kartoffeln sind ja lebende Früchte. Wir erhalten sie zum Beispiel in kleinen Genbanken bei uns, wo sie praktisch dann immer wieder wachsen. Und wir züchten auch neue Sorten. Und ja, das ist eine Aufgabe, das macht immer mehr Spaß und Kartoffeln gibt es schon viele Jahrhunderte und Jahrtausende in Südamerika ja auch und das geht wahrscheinlich noch länger, als ich hier rumlebe. Ne?
Ich habe das gesehen im Internet, in einem Video von deinem Hof, wie eine Mitarbeiterin von solchen kleinen Pflanzen dann wieder einen kleinen Trieb abgeschnitten hat und ihn wieder in so eine Nährlösung gesetzt hat. Also das ist auch ein Prozess, der auch Arbeit und Zuwendung erfordert.
Ja, einmal die Erhaltung, dann gibt es so die Erhaltungszucht, das läuft in so einem sterilen Labor, wo die Pflanzen von den Sorten als Stecklinge wachsen, dann werden sie genetisch nicht verändert. Das ist so eine Art Stecklingsvermehrung, nur halt steril, dass da keine Bakterien und Pilze auftreten und von dort aus pflanzen die Pflänzchen dann ins Gewächshaus, in Substraten, wo sie dann praktisch dann wachsen, größer werden und die ersten Knollen bilden. Die Knollen werden dazwischen gelagert und im Folgejahr dann aufs Feld gepflanzt und dieses wird dann jedes Jahr wiederholt. Und auf dem Feld haben wir erst eine Reihe, dann haben wir 10 und dann haben wir 100 Reihen, sodass wir dann auch manchmal 1 Hektar oder 2 Hektar pro Sorte haben. Und dann können wir sie eventuell als Pflanzgut oder Speisekartoffel verkaufen. Und wir sind da selbstständig, das ist das. Wir brauchen dann keinen im Zuchtkonzern fragen, ob wir die Sorte haben dürfen oder die. Wir können also selbstständig hier arbeiten, die Sorte erhalten und auch neu züchten, wie unsere Violetta und Rote Emily. Und das macht einfach Spaß, diese Unabhängigkeit als Landwirt dann doch genießen zu können. Und es wird in der Landwirtschaft immer so erzählt, dass die Bauern ja immer billiger produzieren sollen und Masse und dann größer werden sollen. Es kann nicht angehen, dass wir nachher nur 10 Bauern in Deutschland haben, wenn es mal so weitergeht mit Wachsen oder Weichen, sondern diese Vielfalt, wie wir sie hier weiterentwickeln, braucht Arbeit, schafft Arbeit und schafft Arbeitsplätze.
Du bist ein ganz kleiner Kartoffelzüchter. Also nicht körperlich, aber vom Umfang. Und Europlant und Monsanto, das sind die Riesen. Angenommen, du könntest ihnen jetzt sagen, züchtet doch mal bitte auf diese oder jene Weise. Was wäre dein Satz an Monsanto und Europlant in Sachen Kartoffel?
Ja, Vielfalt. Einfach mehr Sorten, mehr Variationen für den großen Markt. Vielfalt nützt uns vom Geschmack her, weil wir Menschen ja auch vielfältig sind und unterscheiden uns. Und das ist einfach klasse für die Küche. Ja, und sichert uns auch die Ernährungsgrundlage.
Carsten Ellenberg, Kartoffelzüchter und Kartoffelkämpfer aus Barum in Niedersachsen. Er hat uns erzählt, wie wichtig Vielfalt ist und dass für ihn Zucht und Vielfalt zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Guten Tag, guten Tag. 1 Kilo Filet bitte, aber gerne doch 500 Euro macht das. Also mir wäre das persönlich zu teuer. Beim Blick ins Internet sehe ich aber sofort, das wird gezahlt. Für 500 Euro teures Filet gibt es einen Markt. Das ist das Filet vom Wagyu-Rind und das wird zu solchen Preisen verkauft. Man muss sich das mal vorstellen, das liegt damit über dem Preis aktuell für Silber. Unser Reporter Nail Al-Saidi, der ist ins Münsterland gefahren, zu einem Züchter für diese Wagyu-Rinder. Und dort hat er gelernt, dass bei dem Versuch, diese besonderen, zarten, marmorierten Fleischstücke zu züchten, auch die Musik von Simon und Garfunkel eine Rolle spielt. Über das fette Geschäft mit den kugelrunden Rindern.
Würde man Kühe mit Touristen vergleichen, dann müsste man sagen, die normalen Kühe auf dem Hof Holtmann in Münster, die leben in der Jugendherberge. Ordentliche Unterkunft, anständiges Essen, aber auch ein bisschen hart auf dem Heuboden in der Scheune. Und die anderen, die kleineren, die mit dem schwarzen Fell, die Wagyu-Rinder, das sind die Gäste im Luxusressort. Die dürfen weichgebettet auf Heu schlafen, können auf der Wiese rumtollen, bekommen eine Extraportion beim Futter, ein Wellnessprogramm und sogar Entertainment mit Musik.
Das muss nicht Simon Garfunkel sein, es reicht einfach Musik, die so ein bisschen dauerhafte, ruhige Klänge bedeuten. Das heißt, wenn ich latent ein Geräusch habe vor den Tieren, sind sie halt entsprechend immer schrecker. Wenn ich zum Beispiel hier mit dem Teleskoplader die Stelle einstreuen, dann ist das immer ein gewisser Lärmpegel. Und durch dieses Radio bzw. durch Simon Garfunkel simuliere ich halt immer diesen Geräuschpegel. Es geht einfach um Wohlbefinden und Antistress. Und Antistress bedeutet halt eben kein Adrenalin wiederum und eben kein zähes Fleisch.
Zur Demonstration lässt Bauer Reinhard Holtmann die Maschine starten. Tatsächlich, die Wagyus lassen sich beim Wiederkauen nicht die Laune verderben. Die Musik gibt's aber nur für die japanischen Rinder. Warum denn eigentlich nicht für alle Kühe, wenn es den Tieren damit besser geht und auch das Fleisch zarter wird?
Man kann ja jetzt nicht so einfach daraus schließen, den einen geht es besonders gut, jetzt geht es den anderen schlecht. Also dieses Schwarz-Weiß-Malen bin ich jetzt kein Freund von. Wir sagen nur, wir setzen halt bei den Tieren eins drauf. Einfach aus dem Grunde, Rasse geschuldet auch, dass die Tiere absolut keinen Stress haben wollen.
Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Wagyu-Rind nicht vom deutschen Rind. 4 Beine und 4 Mägen.
Das Geheimnis ist eben dieses Potenzial, was diese Genetik bietet.
Der entscheidende Unterschied liegt in einer besonderen Veranlagung. Die japanische Kuh speichert Fett auch zwischen den Muskelfasern ab, also in dem, was wir als Fleisch essen. Ein rohes Steak sieht dann aus wie eine feine Scheibe Marmor. Feinschmecker reden deswegen von der Marmorierung des Fleisches. So muss es sein, damit es ein saftiges Steak wird. Und ich lerne zu Anfang noch etwas Wichtiges von Rinderzüchter Reinhard Holtmann.
Wir dürfen es nicht Kobe-Rind nennen, weil Kobe ist ein Gebietsschutz. Das heißt, so ähnlich wie bei Champagner und Sekt darf man halt Champagner nur aus der Champagne entsprechend so nennen und bei Kobe ist es genauso.
Stattdessen nennt er seine Rinder Wagyu, benannt nach der Kuhrasse. Auf Deutsch heißt das nichts anderes als japanisches Rind. Als ich das erste Mal mit dem Rinderzüchter aus Münster telefoniere, erzählt er mir, dass er dem Wagyu-Virus verfallen ist. Nichts Schlimmes, keine Krankheit, sondern einfach nur eine Faszination für das Spezialfleisch aus Japan. Was ist denn nur so reizvoll an diesen Rindern? Der Geschmack? Dass sie so krass teuer sind? Oder ist es die Legende, dass sie vom Bauern höchstpersönlich mit Reiswein einmassiert werden? Ich mache einen kleinen Abstecher. Ein paar Kilometer vom Rinderhof entfernt liegt das Restaurant von Norbert Ackermann. Bei ihm kann man Wagyu-Fleisch essen, das vom Hof Holtmann stammt.
Zu einem ist es ein unglaublich zartes, weiches Fleisch. Dieses Fleisch hat eine besondere Marmorierung. Die Marmorierung ist sehr ausgeglichen, sehr gleichmäßig verteilt. Und dadurch wird es beim Braten, beim Schmelzen, entsteht dadurch ein unglaublich saftiger, weicher, ein bisschen nussiger Geschmack.
50 Euro kostet im Restaurant ein normales Steak vom Wagyu-Rind. Ob ich so viel dafür ausgeben würde, das kann ich mir ein anderes Mal überlegen. Bei Norbert Ackermann ist die Kühltruhe schon seit Wochen leer.
Im Moment sind wir ausverkauft. Wir haben nichts mehr. Wir warten auf die nächste Schlachtung auf dem Hof Holtmann. Bei der nächsten Schlachtung, das wird um kurz vor Ostern sein, sind wir wieder mit einem halben Rind dabei.
Tiere, die extra zu Feiertagen geschlachtet werden. Nicht aus religiösen Gründen, sondern weil man sich etwas Außergewöhnliches gönnen will. Das ist schon etwas Besonderes in unserer Konsumwelt, wo doch ansonsten immer alles zu jeder Zeit zu haben ist. Menschen wollen sich mit ihrem Essen identifizieren, sagt Rinderzüchter Holtmann. Wer jemand Besonderes sein will, der kauft sich auch etwas Besonderes. Reinhard Holtmann lebt mit seiner Familie am Stadtrand von Münster auf einem jahrhundertealten Hof mit roten Backsteinmauern. Ganz klassisch wie andere Bauern in der Region mästet er Schweine. 1200 hat er. Und auch Kühe. 150 Fleckis. So nennt er seine deutschen Kühe. Vor 7 Jahren seppt Reinhard Holtmann in eine Reportage über den Burj Al Arab in Dubai. In einer Szene verspeist in einem Luxushotel ein Scheich das teuerste Steak der Welt. Vom Kobe-Rind. Bauer Holtmann ist davon so begeistert, dass er sich an der Zucht probieren möchte. Aber erstmal nur als Hobby. Nach dem Fernsehgucken beginnt er sofort mit den Recherchen. Wie züchtet man diese Wagyus? Und wo kann man diese Tiere überhaupt kaufen?
Das Problem war, in Deutschland war nicht zu kriegen. Es gab zwar schon Züchter, die wir damals angeschrieben haben, eine Handvoll würde ich sagen, wobei die uns keine Tiere verkaufen wollten. Und wenn, dann einfach zu horrenden Preisen. Die lagen dann irgendwo bei 30.000, 40.000 Euro, wo wir gesagt haben, das ist uns natürlich nicht wert. Also so viel für ein Hobby auszugeben, war uns auch zu viel.
Ein Rind aus Japan zu kaufen, wäre unmöglich gewesen. Der Export lebender Kobe-Rinder oder deren Genmaterial ist dort verboten. Aber irgendwie sind die Amerikaner vor 20 Jahren an ein paar Embryonen gelangt. Eigentlich nur zu Forschungszwecken, aber mittlerweile wurden damit im Westen schon ganze Herden gezüchtet und die Gene in alle Welt exportiert.
Ein Embryo kommt in so einer kleinen Pipette, ist tiefgefroren und die sind eine Woche alt. Und nach der Befruchtung werden die aus der Mutter herausgespült. Das ist ein durchaus gängiger Vorgang in der Rinderzucht und werden dann direkt tiefgefroren, sprich bei flüssigem Stickstoff, und sind dann weltweit zu verschicken. Das ist also kein Problem.
Bauer Holtmann kauft 10 dieser Embryo-Pipetten. Stückpreis $1.000. Dann beginnt die Zuchtarbeit. Die Embryos werden in Leihmüttern eingesetzt. Keine Wagyus, sondern deutsche Milchkühe tragen die Kälber aus.
Viele Leute denken immer, aha, dann wird das hier auf eine Holsteiner Kuh übertragen. Ist denn nicht da was Gekreuztes? Ich sage dann immer, das ist nichts Gekreuztes, weil, wie gesagt, die Eizelle und das Spermium sich ja im Prinzip schon verschmolzen sind und im Prinzip das ja schon ein kleines Tier ist, dieser Embryo. Und da also keinerlei Zugriff mehr seitens der Holsteiner Kuh auf den Embryo ist, außer dass es diesen Embryo mit Nahrung versorgt.
Bei solchen künstlichen Befruchtungen kommt ungefähr die Hälfte der Kälber durch, sagt Züchter Holtmann. Man muss schon viel Ausdauer haben, besonders bei Kühen. 9 Monate dauert die Trächtigkeit. 9 Monate zittern, ob man noch alles richtig gemacht hat.
Wo die erste Geburt war, das war also super spannend. Die ganze Familie zusammengetrommelt. Es ging dann relativ fix, ohne dass wir eingreifen mussten. Und das ist auch bis heute noch so. Also wenn Kalbung ist, dann sind alle ganz aufgeregt. Wir stehen nachts mindestens 10 Tage, 10 Nächte regelmäßig auf, meine Frau dann auch, dann 2-3 Mal die Nacht, um einfach zu gucken, zu kontrollieren, dass man nichts verpasst, dass vielleicht irgendwie doch was schieflaufen könnte, dass man sich nicht hinterher dann ärgert, dass man halt vielleicht nicht zur Stelle gewesen ist.
3 Wagyu-Rinder haben es damals geschafft, auf die Welt zu kommen. Ein Riesenerfolg für Reinhard Holtmann. Er macht mit seinem Hobby weiter und baut sich eine kleine Herde auf. Er kauft neue Embryonen aus den USA, damit die Inzucht gering bleibt. Von deutschen Rinderzüchtern wird er mit seinem Hobby eher belächelt. Die Kollegen meinen, das würde sich alles nicht rentieren. Ein Wagyu-Rind zu halten braucht mehr Platz, Zuwendung und vor allem mehr Zeit bis zur Schlachtung. Ungefähr doppelt so lang wie normale Rinder.
Auch unseren Azubis sage ich immer, wir machen eigentlich das Gegenteil als sonst. Ich will sonst eigentlich nach dem ökonomischen Prinzip möglichst viel Fleisch in relativ kurzer Zeit produzieren. Hier ist es so, dass ich möglichst Top-Qualität in egal welcher Zeit, aber wichtig ist Top-Qualität, damit der Verbraucher, weil das ja auch entsprechend bezahlen muss, auch diese Top-Qualität bekommt.
Das Geschäft läuft mehr als gut. 60 Tiere leben mittlerweile in seiner Herde. Das sind 10% des deutschen Wagyu-Bestands. Und Abnehmer für seine deutsch-japanischen Exoten hat Bauer Holtmann schnell gefunden. Sterneköche, Besserverdiener und Steakfans reißen ihm die Stücke aus der Hand. Die Kühlkammer bei den Holtmanns ist zurzeit leergefegt. Für die nächsten beiden Schlachttermine zu Ostern und zu Weihnachten kann man sich nur noch Hackfleischreste reservieren, erzählt mir Melanie Holtmann. Sie kümmert sich um die Verwertung des Wagyu-Fleischs. Wenn der Metzger zum Schlachten kommt, ist sie immer dabei. Die Tiere werden auf dem Hof getötet, möglichst stressfrei. Verarbeitet wird dann in einer Metzgerei und Melanie Holtmann achtet genau darauf, dass kein Gramm verschwindet.
Es gibt nun mal in jedem Schlachtbetrieb, in jeder Metzgerei zig Angestellte, die mit diesem Fleisch zu tun haben. Die zerlegen, die einvakuumieren, die beschriften, die auswiegen. Und kein Chef sagt mir, ich kann für jeder Mann die Hand ins Feuer legen, dass sich da nicht mal jemand vielleicht was von wegnimmt.
Mindestens 4.000 Euro kostet ein halbes Wagyu-Rind nach der Schlachtung. Das ist ungefähr viermal so teuer wie normales Rindfleisch. Es ist schon ein echtes Vermögen, was da auf dem Hof Holtmann rumläuft. Mich wundert, dass die Stalltüren keine Nummernschlösser haben und dass manche Behausungen sogar komplett offen stehen. Nur Hofhund Paul sorgt rund um die Uhr für die Sicherheit der Edelkühe. Aber der Züchter sieht's gelassen.
Wenn ich versuche, deutsches Wagyu-Fleisch im Moment hier zu verkaufen, in Deutschland ist es so ähnlich, als wenn ich einen Rembrandt verkaufen wollte. Ich denke mal, dann fällt das auch sofort auf, weil jeder denkt, wer, wo hast du denn den her? Und hier fehlt einer und da wäre, glaube ich, eine ziemliche Dummheit. Das würde sehr schnell auffallen.
Nach einer Führung über den Hof darf ich in den Stall zu den ausgewachsenen Tieren klettern. Von wegen Wagyu-Rinder werden vom Bauern handmassiert. Alles nur ein Mythos. Dafür hat auf dem Hof keiner Zeit. Und das Fleisch würde es auch nicht zarter machen. Die Kühe werden von einer automatischen Rollbürste geschrubbt. Zuerst weichen die Tiere von mir. Dann nähert sich langsam eine Kuh und schmiegt sich an mich, wie eine Katze. Nur mit dem Unterschied, dass sie mich fast von den Füßen reißt, als sie mich mit dem Kopf anstupst.
Man sieht ja hier, der kommt schon hier. Oh. Ja, der kommt schon auf einen zu und sucht den Körperkontakt.
Die will von mir live massiert werden, ne?
Ja, ja, der will. Natürlich, wenn schon Menschen dabei sind, dann wollen die vielleicht die Alternative auch mal ausprobieren, die es gibt.
Ich streichle die Kuh, die zu Ostern geschlachtet werden soll. Simon & Garfunkel singen dazu ein melancholisches Lied. Und ich spüre, dass ich wohl nie ein Wagyu-Rind essen könnte. Bin nur ich so sentimental, wenn es um die Wagyus geht? Nein, auch das Ehepaar Holtmann.
Wir hatten mal einen Ochsen Bernd, der war meiner Frau sehr ans Herz gewachsen.
Ochse Bernd war mein Haustier. Er wollte jeden Tag, wenn jemand ans Gitter gekommen ist, gekrault werden. Er steckte seinen Kopf dadurch, hat auch seinen Kopf in alle Richtungen gehalten, damit man ja überall dran kam zum Kraulen und hatte eher schon was von einer Katze oder vom Hund eher als von einem Rind.
Normalerweise werden die männlichen Wagyu-Rinder nach 3 Jahren geschlachtet. Wagyu-Ochse Bernd durfte sogar 1 Jahr länger leben. Doch dann war auch Bernd fällig.
Er war so fett gemästet, dass er sich nicht mehr zum Trog bewegen konnte. Und dementsprechend habe ich das dann hinterher nur noch auch als Tierquälerei angesehen. Wenn er nicht mehr laufen kann, um zum Trog zu kommen, dann muss man dem auch irgendwann ein Ende bereiten. Und so haben wir ihn dann liebevoll gekrault und er hat dann durch den Metzger den Bolzenschuss bekommen bei uns auf dem Hof. Er hat also keinen Transportweg, nichts mitbekommen und ist dann zusammengesackt und ist dann auf den Anhänger gezogen worden und ich habe ihn dann zum Schlachthof begleitet.
So elend es dem Ochsen Bernd zum Schluss auch ging mit seinem Übergewicht. Genau darum geht es doch bei der Wagyu-Zucht, dass sich am Ende schön viel Fett in der Muskelmasse absetzt. Im letzten Dreivierteljahr vor der Schlachtung beginnt die Mast. Die Tiere dürfen dann nicht mehr glücklich auf der Weide rumspringen, wo nur noch magere Grashalme wachsen.
Die brauchen hinterher zum Schluss dieses hochenergetische Futter. Die bekommen dann von uns Biertreber auch mit dazu gemischt. Das hat auch den ähnlichen Effekt, wie wenn wir abends auf dem Sofa ein Bier trinken. Dann bekommen wir auch vielleicht etwas Appetit auf Chips oder Mettwürstchen. Und das ist bei diesen Tieren ähnlich. Sie bekommen durch diesen Biertreber wieder mehr Appetit. Und der veranlasst sie wieder dann noch mehr zu fressen und so diese Fettmarmorierung ausprägen.
Bei dieser Fettmarmorierung gibt es 12 Stufen. Je höher, desto besser. Bis zur 10 schaffen es die Holtmanns. Mehr ist in Deutschland nicht drin.
Das liegt aber daran, dass das Rind zum Schluss ein Jahr lang in eine Box eingesperrt wird, wo es sich nicht mehr umdrehen und wenden kann. Es wird nur noch von vorne gefüttert, sodass null Muskelmasse mehr aufgebaut wird durch Bewegung, sondern nur noch Fettmasse. Und dann kriegt man auch eine 12er Marmorierung hin. Vom Gefühl her, ich bin Krankenschwester, ich muss immer alles gesund und ordentlich gepflegt haben. So geht es mir auch mit diesen Tieren. Das widerstrebt meinem Naturell, ein Tier ein Jahr lang einzusperren.
Nachdem ich weiß, was hinter dem echten Kobe-Rind aus Japan tatsächlich steckt, habe ich keinen Appetit mehr, das exklusive Fleisch jemals zu probieren. Hier in Deutschland ist das bewegungslose Einsperren zwar verboten und die Tiere bei den Holtmanns können im Stall noch rumlaufen vor der Mast, aber am Ende werden auch die heimischen Tiere zu Tode verwöhnt. Melanie Holtmann sieht das anders. Keinem anderen Tier auf der Welt geht es so gut wie dem Wagyu-Rind auf ihrem Hof, meint sie. Das ganze Wohlfühlprogramm, dass sie sich ausruhen dürfen wie Couch-Potatoes. Mehr könnte man vom Leben nicht erwarten.
Und ich denke, wenn ich mal wieder geboren werde, dann als Wagyu-Rind.
Das war die 100 über Zucht. Danke dafür an Christian Rex, mit dem wir im Paralleluniversum Rennbrieftaube waren. An Shitao Li, mit ihm haben wir geredet über den Basketballer Yao Ming, von dem Gerüchte halber behauptet wird, er sei gezüchtet worden. Danke an Carsten Ellermann für die Rettung der Linda und dafür, dass er uns erzählt hat, was für ihn wichtig ist bei der Kartoffelzucht. Danke an Nail Al-Saidi, der für uns die Wagyu-Rinder besucht hat und an Wolfgang Schiller für die Redaktion der Sendung und an Alex Stojanov für die Technik. Euch danke fürs Zuhören. Stefan Beuting sagt Tschüss und bis zur nächsten 100.
D-Radio Wissen 100.
Die taiwanesische Polizei hat eine eigene Unit eingerichtet. Das ist im Grunde genommen eine Terror-Pigeon-Kidnapping-Bekämpfungs-Unit. Und wenn die dann halt losgehen in die Wälder, in den Dschungel, dann gehen die meistens mit so einem Trupp von 15 bis 20 bewaffneten Polizisten da hoch und versuchen dann, diese Kidnapper zu ergreifen oder zu fangen.
Völlig absurd eigentlich. Rennbrieftauben-Kidnapping in Taiwan. Dass Tiere gekidnappt werden, die wir hier bei uns eigentlich nur vom Balkon jagen, weil die den ganzen Balkon vollscheißen, dass die so unglaublich viel wert sind, dass die gekidnappt werden. Wahnsinn.
Mischen wir also heißes Wasser mit der Kälbermilch zusammen und das geben wir den jetzt in die Milchbar rein.
Das ist so süß.
Das Fleisch der Wagyu-Rinder, das wird nach ganz Deutschland verkauft, hat mir das Ehepaar Holtmann erzählt. Man kann es aber auch direkt am Hof kaufen und manche Kunden, die fahren sogar extra hunderte von Kilometern, um sich auch anzuschauen, wie die Tiere eigentlich dort aufwachsen, wie sie gehalten werden. Für mich war das eher kontraproduktiv, die Tiere im lebendigen Zustand zu sehen. Das ging direkt schon am Anfang los, als wir in der Kinderstube waren. Da habe ich mir die Fütterung von ein paar Wochen alten Kälbern angeschaut und ja, die sind mir schon ziemlich schnell ans Herz gewachsen.
Ich war gerade, bevor ich hierher gekommen bin, meine Frau noch mal fragen. Hast du mal dieses Geräusch mal gehört, irgendwann? Sie sagt, ja. Ich frage nach, ob du das daran glaubst. Sie sagt, nein. Ich sage, warum glaubst du das nicht? Weil das ist nicht nachvollziehbar oder was? Sie sagt, ja, das ist ein bisschen komisch, dass man diese Theorie zu haben, dass man zwei Leute einfach so zwingen, miteinander zu heiraten, um ein Produkt zu erzeugen. Das einerseits scheint meine Frau unrealistisch, andererseits unmenschlich auch. Aber ja, man zugegeben, in China wurde sehr viele unmenschliche Dinge passiert und im Sportbereich auch. Aber in dem Fall Yao Ming, vielleicht ist doch eine Ausnahme oder anderes, glaube ich zumindest.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.